You have chosen the right job. You support the right job.
Fajr Sevens! Ein Traum! Declan Rice! Gottes Willen! Um Gottes Willen!
Calafiori! Ausgleich!
Das ist unfassbar! Was sind das für Ecken?
And got it in! And it's William Saliba!
Benjamin White! What a goal!
It's Saka! It's 2-0!
Don't be satisfied, because we want much more than that, and we're gonna get it.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2025-26.
Es ist wahrlich kein Vergnügen, derzeit Arsenal-Spiele zu schauen, aber wir haben mal wieder gewonnen. 1-0 gegen Newcastle, Tabellenspitze zurückerobert. Wir wollen sprechen über unseren Samstagabend in der Premier League und blicken in Episode 338 vom German Gunners Podcast natürlich voraus auf den Mittwochabend Champions League Halbfinale Hinspiel bei Atletico. Was das heißt für die Mannschaft auch im Sandwich der beiden Premier League-Spieler, Aufstellungen, Herangehensweise an das Halbfinale. Alles in dieser Episode diskutiert und analysiert. Wie immer an dem Mikrofon hier in Berlin bin ich Felix. In Münster ist Christian.
Ja, hallo.
Hallo. Ja, wir haben zu sprechen über einen atemberaubenden, unterhaltsamen, rasanten, wirklich ereignisreichen Samstagabend in der Premier League. Ich weiß gar nicht, ob wir das in einer Episode alles unterkriegen.
Ja, gut, 1-0, 3 Punkte.
Abhaken.
Reicht mir.
Ja, da bist du, glaube ich, in der einen Hälfte, die sagt, Hauptsache 1-0 gewonnen. Insofern ja auch noch nicht mal in irgendeiner Form auf City an Torverhältnis irgendwas eingebüßt, sondern wir haben genau mit dem Ergebnis gewonnen, mit dem City am Mittwoch zuvor gewonnen hat. Ja, ist das in dem Sinne jetzt in der Phase der Saison das, was zählt, oder müssen wir nicht erneut ein wenig über unsere strukturellen Probleme sprechen, die wir ja mehr oder weniger wie ein Karren hinter uns herziehen?
Ja, müssen wir drüber sprechen, müssen wir analysieren, aber ich glaube, jetzt ist der falsche Zeitpunkt dafür, das zu tun. Das hatten wir mehrfach auch schon angesprochen. Wir haben gesagt, wir müssen mehr in der offensiven Struktur besser werden. Wir müssen gucken, dass wir mehr kreieren und auch entsprechend unsere Stürmer in der Mitte besser einsetzen. Aber das wirst du in den letzten Spielen nicht mehr schaffen. Du wirst die Struktur, du wirst das mit dem wir die Spiele angehen, jetzt nicht mehr ändern. Ich glaube auch nicht, dass Mikel Arteta jetzt auf einmal auf einen Hurra-Fußball setzen wird, der darauf ausgerichtet ist, einen Vorsprung in der Tordifferenz rauszuspielen. Also das wird nicht unser entscheidender Faktor sein, sondern wie Arteta auch, glaube ich, schon in ein paar Interviews vor ein paar Wochen gesagt hat, als es einfach nicht so lief, dass die Mannschaft sich auf das fokussieren muss, was sie halt stark gemacht hat. Und das waren halt nun mal defensiv solide Leistungen mit knappen Siegen, oftmals für Standards rausgespielt an der Stelle. Also im Endeffekt fast genau so, wie wir es am Samstag auch gesehen haben.
Ja, also ich bin zwiegespalten. Grundsätzlich ist das Ergebnis natürlich gut. Ich glaube auch, dass Newcastle bei aller Formschwäche, Verletzungssorgen, die ja teilweise in der Offensive auch haben, durchaus unbequem sind zu bespielen aufgrund der Physis, aufgrund auch der Sturmreihe vorne, der Offensivspieler. Ich denke, Wissa und Osula haben zwei gute Chancen auch gehabt, die, wenn sie ein bisschen konzentrierter gespielt hätten, uns vielleicht auch ein Gegentor beschert hätten. Ist nicht passiert, aber ich sage mal, zu Hause zu 0 gegen Newcastle ist per se erstmal, glaube ich, ein Wert an sich, der es oder den es anzuerkennen gilt. Ich fand defensiv, haben wir das wirklich mit Ausnahme dieser zwei Chancen sehr gut gemacht. Ich glaube, Hinkapje, aus meiner Sicht eigentlich der Spieler des Spiels, stellvertretend für eine gute Defensive. Ja, aber mit Ausnahme des Treffers von Eze, über den wir ja gleich nochmal sprechen, sind dann auch aus meiner Sicht so ein bisschen die positiven Sachen am Ende. Klar, kein Gegentor, zu Null wieder ist super. Aber wenn ich nochmal auf die Statistiken gucke, Expected Goals, .49, zweitschlechtester Wert in dieser Saison gegen eine Mannschaft, die nun wahrlich defensiv auch Probleme hat, die nicht vor Selbstvertrauen strotzt, finde ich schon sehr dürftig. Und zum anderen, ja, auffällig wieder einfach ein, was soll ich sagen, ja, durchaus ein kontrolliertes Spiel, aber wir haben wieder sehr, sehr wenig aus der Situation insgesamt gemacht. Und es ist schon ein schmaler Grat, auf dem wir uns bewegen, dann mit solchen Spielen. Am Ende ist es gut ausgegangen, aber ich hatte eigentlich so ein bisschen die Hoffnung, zumindest die leise Hoffnung, dass wir aus dem Spiel gegen City, wo wir ja eigentlich offensiv gar nicht so schlecht waren, wo wir gut was kreiert haben, wo wir auch unsere Chancen hatten, auch gegen, aus meiner Sicht nach Standards gefährlicher waren als gegen Newcastle, jetzt mal abseits von dem Tor von Eze, dass wir da irgendwie einen Schritt wieder weiter waren. Aber vielleicht ist es auch jetzt in Heimspielen gegen Teams, die da hinten drin stehen, ein bisschen eine andere Herangehensweise, als wenn du halt auswärts bei City spielst. Aber ich hatte irgendwie gehofft, dass wir einen bisschen mehr kreieren offensiv wieder, als das jetzt dann tatsächlich Samstag der Fall war. Also, dass wir da 4 oder 5-0 aus dem Spiel rausgehen, das war mir schon klar, dass das nicht passieren wird. Aber dass wir offensiv so wenig wieder auf die Kette bekommen haben, weiß ich nicht. Also, ich glaube, das wird nicht reichen, um den Titel zu holen. Da muss es irgendwie noch einen Schritt nach vorne gehen. Wir hatten letzte Episode drüber gesprochen, ist Ødegaard der Faktor. Gegen Newcastle war es nicht.
Wenn er den Pass auf Gyökeres in einer Situation spielt, vielleicht.
Hat er nicht. Ja. Jetzt sitzen wir eine Woche später hier und die Diskussion wird dann später in der Episode sein, ist Saka jetzt der Faktor, der es vielleicht über die Linie bringt nach Verletzungsrückkehr. Anyway, kurz zusammengefasst, meine übergeordnete Einschätzung, mit dem Ergebnis zufrieden, mit der Art und Weise, ja, bin ich ehrlich gesagt enttäuscht. Also ich hätte mir jetzt schon offensiv ein bisschen mehr erwartet, dass so wenig bei Rom kommt, finde ich schon, das ist auch jetzt nicht mehr in irgendeiner Form mit so einer mentalen Blockade oder so zu erklären. Da haben wir schon, glaube ich, ein großes Formproblem auch einiger zentraler Spieler da vorne. Und das macht mir Sorge jetzt für die letzten 4 Spiele, weil ich glaube, mit der offensiven Leistung wird es beispielsweise gegen Fulham und auch bei West Ham nicht reichen. Weil das kann gut sein, dass du da 1 oder 2 fängst. Die haben auch eine gute Offensive. Und
ja, das ist halt die Frage. Das wird man sehen. Das ist halt dann der Fokus wieder auf defensive Stabilität und eben genau dieser Faktor. Ich bin ja bei dir, dass das Ganze weder schön anzusehen ist, noch der Weg in die zukünftigen Spielzeiten sein kann. Da muss man definitiv was überdenken und all diese Dinge. Da bin ich völlig d'accord. Nur ich glaube halt, dass es das etwas ist, was du jetzt nicht mehr änderst. Du wirst das nicht mehr rumdrehen, sondern du musst jetzt versuchen, mit den Stärken, die du hast und die du über die Saison entwickelt hast, das Optimum rauszuholen. Ob das nachher reicht oder nicht, werden wir sehen. Und wenn es nicht reicht, wird das sicherlich auch ein Faktor sein, der da wahrscheinlich dann erheblich gewesen ist. Vielleicht schaffst du es aber auch genau mit dieser Strategie und dieser Ausrichtung nachher, mit einer defensiven Stabilität die Siege zu holen, die du eben benötigst, um am Ende das Ganze über die Linie zu pushen. Schön anzusehen wird es halt nicht sein. Das ist etwas, da müssen wir uns, glaube ich, auch keine Illusion hergeben. Nur es ist halt ein Zustand, der bleibt jetzt momentan als Status quo bestehen. Und auch mit der Verletzung jetzt von Havertz, auch wenn sie jetzt als nicht so gravierend eingeschätzt wird, wird er trotzdem entscheidend wieder bei Spielen, die wir jetzt haben, nicht zur Verfügung stehen. Sodass das, was wir gegen City zum Beispiel gesehen haben, was du auch gerade zu Recht angesprochen hast, im Endeffekt auch schon wieder etwas der Vergangenheit ist.
Ja, natürlich. Ich sehe ja auch die Schwierigkeit des Ganzen. Die Mannschaft scheint müde zu sein, wirkt irgendwie körperlich platt. Auf der anderen Seite, selbst bei dem mentalen Druck, den man jetzt irgendwie hat, kann man noch mal drüber diskutieren, ob das auch so clever ist, dann alles zu so einem Finale hochzujatzen. Ja, wahrscheinlich muss es so gemacht werden. Auf der anderen Seite denke ich mir auch so, du hast die Situation Ødegaard, Pass auf Gyökeres angesprochen. Hat aus meiner Sicht jetzt wenig mit mentaler Blockade oder so zu tun. Es ist halt einfach eine Frage dann auch von Qualität. Und wir hatten eine Situation am Ende noch, wo Gyökeres den Querpass, ich weiß gar nicht, was Saka oder Martinelli.
Beide.
Also hat, und das halt nicht schafft so. Und dann denke ich mir auch so,
Was übrigens fußballerisch, also ohne jetzt ein Profisportler zu sein, glaube ich, nicht unfassbar schwer war. Also das war schwerer, den Gegenspieler zu treffen oder eben in die Beine zu spielen, als den Ball in den offenen Bereich zu spielen, weil auch Pope an der Stelle auch ja nicht rausgekommen war, um diesen Platz irgendwie zu verringern, sondern er hätte ihn einfach nur in den Lauf quasi reinschieben müssen. Er hätte ja noch nicht mal gezielt einen der beiden in den Fuß spielen müssen, weil es halt so eine enge Situation gewesen ist. Also das war schon wirklich sehr, sehr grenzwertig.
Das war so, ja, so, und das hat aus meiner Sicht, dann ist es einfach eine, ja, also mir fällt von der Offensivreihe jetzt keiner ein, der momentan in irgendeiner Form nahe seiner Normalform ist. Also Gyökeres, bei aller Liebe nach der Einwechslung, nein. Madueke mit vielversprechenden Ansätzen, aber irgendwie auch nicht. Von Martinelli
mit fehlendem Endprodukt. Ne? Also ich finde immer, er startet die Aktion und du denkst, wow, das könnte jetzt eine Sache sein, wo er einfach mal diesen offenen Raum findet, wo er hinter die Kette kommt, wo er den Ball genau dahin liegt, wo wir ihn haben müssen. Und dann wieder läuft er ins Aus, läuft auf den Spieler rauf. Es ist einfach das Endprodukt ist halt technisch unfassbar schlecht. Also
ja, es reicht halt nicht so, und wir können die Reihe halt weitergehen. Der einzige, der in irgendeiner Form einen Impact momentan bringt, ist Eze. Havertz halt noch mit An- und Abstrichen, aber fällt jetzt ja erstmal ein paar Spiele aus und das war es dann halt auch. Und wenn du dir das halt, sagen wir mal so, dass wir überhaupt noch in der Situation in der Tabelle sind, wo wir gerade sind mit den Verletzungen und auch der Formschwäche der meisten Offensivspieler, das ist aus meiner Sicht eigentlich ein Wunder. Also das baut einzig und allein auf unserer Defensive auf. Und ich hatte schon ein bisschen gehofft, dass man ein paar mehr Ideen entwickelt gegen Newcastle. Aber man hat eigentlich sozusagen eine Blaupause der letzten Heimspiele gesehen. Und ja, vielleicht hast du recht, dass es nicht mehr in irgendeiner Form geändert werden kann. Also das meine ich ja auch, dass ich jetzt nicht erwarte, dass wir irgendwie die Mannschaften jetzt in den letzten Spielen 5-1 aus dem Stadion schießen. Das muss auch aus meiner Sicht überhaupt nicht sein. Es sei denn, City kriegt jetzt nochmal irgendwie einen Lauf und man ist wirklich gezwungen, Torverhältnis zu beachten. Aber ich denke mir halt dann so ganz die Basics halt, Zweikampfverhalten, Zweikampfstärke, Laufbereitschaft, Torabschlüsse suchen, mal Risiko gehen. Also zumindest das all das, wo ich sagen würde, gegen eine normale Premier League Mannschaft ist das notwendig, um 3 Punkte einzufahren. Da hatte ich schon gehofft, dass wir da jetzt nochmal einen Schritt nach vorne machen, auch weil das als dieses erste von 5 Endspielen in der Liga und also sagen wir mal so, den Vibe und das Flair hat die Mannschaft nicht verspürt auf dem Platz. So, und ich frage mich dann halt, ob das in irgendeiner Form nicht dann auch ein bisschen so eine Einstellungsfrage ist halt, oder ob man jetzt wirklich einfach sagt, okay, wir sind einfach so am Ende, wir müssen uns da irgendwie rüberrobben und wir machen nur das absolut Nötigste. Und wenn wir 1-0 führen, ist das Ziel, bloß kein zweites zu schießen, aber dann halt auch keins zu kassieren. Ich weiß es nicht. Also ich versuche, die Herangehensweise, ich versuche das in irgendeiner Form zu erklären. Ist das sozusagen Vorgabe des Trainers, des Trainerteams? Ist das dann so von die Mannschaft, die das auf dem Feld entscheidet? Will man eigentlich mehr? Dann ist aber die Frage, Herrgott nochmal, also dann ist es ja dann wirklich schlecht, dass man dann überhaupt nicht zum Zuge kommt, mehr irgendwas anderes zu machen. Und dann frage ich mich halt, also warum? Ist das bewusst so gemacht? Ist das Absicht? Soll das Kräfte schonen? Ich meine, im Endeffekt bringt man sich ja viel mehr unter Druck, wenn man so ein Spiel nicht vorzeitig entscheidet. Du musst ja permanent on alert sein bis zum Schlusspfiff.
Also ich glaube nicht, dass das instruiert ist. Ich glaube auch nicht, dass die Mannschaft das in dem Moment halt entscheidet oder sich für diesen Weg oder diesen Weg einschlägt. Ich glaube, das passiert irgendwie einfach, weil sie, ich weiß nicht, wie soll ich es ausdrücken, weil sie vielleicht selbst, weil sie nicht mehr kann, also nicht an Level nochmal drauflegen kann. Das ist momentan so eine Phase, wo du der Mannschaft anmerkst, dass sie wirklich um jede Partie, um jede Aktion einfach extrem fighten muss, aus verschiedensten Gründen, sei es körperlichen Gründen, sei es psychologischen Gründen. Und das zehrt halt. Und das führt, glaube ich, zu einer Entwicklung, dass die Mannschaft an sich irgendwie versucht, sich durch dieses Spiel zu laverieren. Also in irgendeiner Form einfach nur das Endprodukt vor Augen und so halt dann über die ganzen 90 Minuten plus agiert. Und gefühlt ist das dann das, was du halt ja visuell wahrnimmst, in Anführungsstrichen. Also das ist so ein bisschen meine Erklärung. Ich glaube, du kannst es auch nicht mit einer Thematik erschlagen. Das ist so ein Konglomerat aus verschiedensten Dingen, die da momentan zusammenkommen. Und das ist eine Situation, die sicherlich nicht neu ist, die war in der letzten Saison auch ähnlich, obwohl sie da meines Erachtens gravierender war, weil die Verletzungsstände noch krasser waren halt. Wenn man mal, wie gesagt, wieder auf das PSG-Halbfinalspiel sieht, was da an Kader zur Verfügung stand, wenn man das jetzt quasi mit dem gleichen Zeitpunkt der Saison jetzt vergleicht, war das noch heftiger, aber diese Tendenzen sind halt da. Das heißt, diese Analyse-Notwendigkeit neuerlich hat man ja, glaube ich, im letzten Sommer schon gemacht. Wo kommen diese ganzen gehäuften Verletzungen her? Warum haben wir Spieler, die jetzt nur noch auf der absoluten Rille laufen? Das wird ein Thema für den Sommer sein. Nur dass auch das ist etwas, da kann sich jetzt momentan Trainer, die medizinische Abteilung, all diese Dinge nicht mehr beschäftigen, weil es einfach dafür keine Zeit gibt und weil du einfach versuchen musst, jetzt momentan an einem Strang zu ziehen und die ganze Sache nach vorne zu bringen. Und das ist halt alles eine Thematik und eine Analyse-Notwendigkeit für einen exzessiven Sommer.
Ja, ich meine, wir haben noch zwei englische Wochen jetzt mit den Halbfinals, diese und dann nächste Woche. Und dann ist ja erstmal nur Liga, bevor das Champions-League-Finale im Fall der Fälle, wenn es gut läuft, dann stattfindet. Das heißt, zwei Wochen noch überstehen. Grundsätzlich hatten wir aber auch eine Woche Pause, ne? Also ich hatte schon gedacht, dass wir mit ein bisschen mehr Ausgeruhtheit da reingehen. Und denke ich mir auch mal so, okay, gut, eigentlich müsste ja mehr Kraft vorhanden sein. Aber vielleicht sind die Spieler, und das ist so ein bisschen meine Vermutung, so vorsichtig auch, dass sie auf ihren Körper halt irgendwie hören müssen, den nicht überzubelasten, Stichwort Verletzung, dass sie auch ein bisschen dazu angehalten sind, effektiv in irgendeiner Form zu spielen. Grundsätzlich verstehe ich das dann aber halt nicht, warum man dann trotzdem es nicht schafft, irgendwie Torszenen zu kreieren, Chancen zu kreieren. Also man kann ja gut Kraft sparen und clever spielen, aber trotzdem in irgendeiner Form offensiv ein bisschen gefährlicher zu sein. Also ich weiß es nicht. Und also Ødegaard ist jetzt nun nicht der Spieler, der irgendwie körperlich platt sein müsste diese Saison, weil der ja doch relativ viel auch nicht gespielt hat. Ich weiß es nicht. Wenn man sich anguckt, wie wenig Madueke hat es teilweise gemacht, aber wie wenig wir mal zur Grundlinie gehen, wie wenig wir überhaupt auch mal, also auch wir spielen ja auch kaum noch Konter richtig aus. Also dass wir dann halt überhaupt mal sagen, okay gut, wir kontern jetzt mal, oder dann ist es halt ganz häufig so, wenn wir dann irgendwie mal den Ball schnell nach vorne spielen, dann tritt einer in Höhe der Mittellinie auf den Ball und spielt dann wieder hinten rum. Also es ist dann wahrscheinlich doch ausschließlich ein Kraftproblem.
Es fehlt auch teilweise so ein bisschen dieser diese offensive Funke. Ne? Also ich finde, so Eze ist so der einzige Spieler, der ihn noch versprüht.
Der zumindest mal aufs Tor schießt.
Ja, der, also, wenn man ihn so sieht, er sucht diese Situation. Ja? Also genau solche Situationen, was du schon sagst. Er kriegt den Ball nach der kurzen Eckenvariante und von der Position und er nimmt den Schuss halt einfach. Und du hast auch ein gutes Gefühl dabei, dass der Schuss auch richtig gut platziert auf die Hütte kommt. Ne? Aber ansonsten hast du halt viele Spieler auch im Offensivbereich, die halt außer Form agieren. Du hast einen Martinelli, der in der zumindest Premier League überhaupt nicht in den Schuh kommt. Ein Gyökeres, der zwar der Topscorer ist, aber einfach auch nicht die Bälle bekommt, wo man fairerweise sagen muss, ich finde, er hat die Situation mit dem Pass jetzt mal weggenommen. Er hat unfassbar gut geackert. Er hat wirklich alles reingehauen. Die eine Aktion, wo er vorne den Ballbild verliert und dann bis zurückläuft und den wiederholt. All diese Dinge. Aber man bietet ihm auch wirklich absolut nichts an. Ne? Das muss man fairerweise auch sagen in so einer Partie. Madueke haben wir gerade schon angesprochen auf der anderen Seite. Saka lange verletzt. Also es sind so viele Dinge in dem offensiven Bereich, die halt einfach nicht klicken, die nicht in Form sind, die unter Form sind. Die führen dann halt auch dazu, dass du genau die Situation halt nicht ausspielst, dass du sie nicht bekommst, dass du da einfach nicht diesen Flow im Offensivbereich hast, diesen Funken, den du brauchst, um genau einfach mit Leichtigkeit solche Chancen zu sich zu erspielen, wie es ein Cherki, ein Doku machen, einfach dieses auf kurzem Raum einfach nochmal einen stehen zu lassen und dann den freien Mann zu suchen. Das sind so Dinge, die fehlen uns einfach da momentan und die kriegen wir meines Erachtens auch bis zum Ende der Saison nicht wirklich wieder. Ich hoffe, dass es besser wird, insbesondere auch jetzt mit Saka, dass du da einen Spieler hast, der auch mal so ein Unterschiedsspieler sein kann, ähnlich wie Eze, der mal ein Duell gewinnt, der einfach mal auch einen direkten Abschluss nimmt. Das haben wir auch jetzt in dem Spiel am Samstag gesehen. Der war kurz nach seiner Einwechslung schon auf der rechten Bahn dann eingezogen und hat dann, glaube ich, direkt den Abschluss gesucht und der ist halt nur durch den Abwehrspieler, glaube ich, noch zur Ecke gelenkt worden. Sonst wäre er auch richtig gut ins linke untere Ecke kommen. Also das sind Situationen, wo du sagst, wir brauchen das. Wir brauchen Spieler, die Abschlüsse suchen, nachdem sie sich auch mal gegen ihren Gegenspieler durchgesetzt haben offensiv.
Ja, das meine ich ja. Also wir haben überhaupt keine Zweikämpfe, es werden keine direkten Duelle geführt im Offensivbereich. Es wird auch, ich meine, selbst man kann ja auch in gewisser Weise dann halt scheitern und den Ball verlieren, kein Problem, aber es wird ja gar nichts versucht in irgendeiner Form mal, jetzt mit Ausnahme von Saka, aber der wurde halt die letzten 10 Minuten eingewechselt und es kann jetzt ja immer nicht nur an Saka und Eze hängen bleiben. Müssen Spieler wie Martinelli, Madueke, Trossard, Ødegaard und auch ein Gyökeres müssen halt einfach nochmal eine Schippe drauflegen und dann kann es aus meiner Sicht ja auch bedingt sein, körperlich, dass alle gerade nicht bei 100% sind, aber selbst wenn sie das nicht sind, finde ich, können wir als Fans schon ein bisschen mehr verlangen. Und aus meiner Sicht ist auch mehr notwendig. Das ist dann nochmal eine andere Frage, aber ich finde, wir haben auch in gewisser Weise schon auch das Recht, da irgendwie mehr zu verlangen. Also ich muss so 90 Minuten wie gegen Newcastle muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal haben. Also das war wirklich dann ab der 60., 65. Minute so schon, dass du fast schon ja apathisch auf den Bildschirm geguckt hast und gehofft hast, okay, lass das Spiel vorbeigehen oder was passiert da jetzt eigentlich gerade?
Ja, ohne Frage. Ich finde aber, die Atmosphäre war gut. Also ich glaube, die Fans auch im Stadion haben schon gemerkt, dass es momentan unfassbar wichtig ist, diese Mannschaft irgendwie zu drücken. Also irgendwie wie so ein liegen gebliebenes Auto, was du wie früher einfach mit 2 Leuten hinten angeschoben hast und der drin hat versucht, den Starter zu drehen. Ne? Also so irgendwie, dieses Bild hatte ich irgendwie vor Augen und ich finde, das haben sie gut gemacht und ich glaube, das werden sie auch weiter tun. Bei den Auswärtsspielen ist es sowieso gar keine Frage. Das ist immer immens, was da aufgeboten wird. Aber auch in den Heimspielen wird das so sein. Die werden die Mannschaft versuchen zu pushen und über die Linie zu drücken und irgendwie zu dem Endergebnis zu kommen, was alle vereint wollen. Dass man natürlich mehr verlangen kann, möchte, will, das kann ich verstehen. Man möchte natürlich nicht nur erfolgreichen Fußball spielen, sondern möchte natürlich auch schön Fußball dabei sehen. Am liebsten möchte man viele Tore sehen. Man möchte sehen, dass diese Spiele relativ gut dominiert werden, dass das halt insgesamt, wie gesagt, schön anzusehen ist. Das ist momentan nicht zwingend der Fall. Das muss man einfach so sagen. Und da muss man auch ehrlich zu sich selbst sein. Aber ich glaube, auch keiner behauptet es anders, dass es so ist von Arsenal-Fans, auch wenn in irgendeiner Art und Weise vieles in der Öffentlichkeit oder in sozialen Medien versucht wird, anders darzustellen. Also ich glaube, keiner hat irgendwo das Selbstverständnis für sich zu sagen, wir sind momentan die beste Mannschaft mit den besten Leistungen, dem besten Potenzial und dem tollsten Offensivfeuerwerk. Das sind wir halt schlichtweg nicht.
Nee, sind wir nicht. Wie gesagt, aus meiner Sicht müssten wir das jetzt auch nicht sein. Eine Spur mehr. Und ich glaube auch, aber das ist natürlich dann sehr einfach vom heimischen Sofa aus gesagt. Ich finde, die Mannschaft hat dann auch aus meiner Sicht eigentlich einen einfacheren Weg, wenn du halt so ein Spiel 2-0 führst oder so. Dann kannst du ja auch vielleicht mal gucken, dass du den einen oder anderen Spieler auswechseln kannst, weil es ist ja jetzt auch so, dass immer die gleichen Spieler werden ausgewechselt, identische Positionen werden wieder eingewechselt. Aufgrund der Enge der Spiele können wir ja auch gar nicht in irgendeiner Form flexibel reagieren und verschärfen damit eigentlich die Problematik der körperlichen Plattheit, die einige Spieler halt haben. Aber ja, ich finde, in der Extremform, so wie es jetzt ist, hatten wir das eigentlich noch nie. Aber gut, vielleicht ist es wahrscheinlich auch eine Lehre aus der letzten Saison, dann sagt man halt, okay, wir müssen es irgendwie dreckig 1-0 gewinnen, alle zu mehr sind wir derzeit irgendwie nicht in der Lage und bezeichnenderweise fallen die Tore dann halt auch nach, oder ist das 1-0 auch nach einem Standard gefallen, selbst wenn es gut rausgespielt war, wir sind, glaube ich, wahrscheinlich dann doch nicht in der Lage, offensiv in irgendeiner Form, ja, spielerisch was zu kreieren. Das ist dann wahrscheinlich einfach so, aber aus meiner Sicht, das wird nicht reichen. Also wir müssen irgendwas in den letzten Wochen noch finden. Das muss jetzt nicht sein, Tiki-Taka, 5-mal Hackentrick, 4-5, 6-0 oder so, aber irgendwas müssen wir noch finden. Weil ich glaube, das wird nicht genug sein. Das hat gegen Newcastle gereicht, eine Mannschaft, für die es auch um nichts mehr geht, die ist im Niemandsland der Tabelle. Wir spielen dann gegen Fulham gute Chancen noch zumindest anzuklopfen an Europapokalplätze. Wir spielen dann gegen West Ham, mal davon abgesehen, dass wir mit einem Sieg gegen West Ham den Spurs halt wahrscheinlich helfen, egal, aber die kämpfen mit Tottenham um den Klassenerhalt in der Premier League. Also für die geht's quasi um alles. Klar, Burnley ist abgestiegen. Crystal Palace dürfte andere Sorgen haben als die Premier League am letzten Spieltag, wenn es gut läuft. Aber wie gesagt, also jetzt Fulham, West Ham mit der offensiven Ausbeute, die wir gezeigt haben gegen Newcastle, wird nicht reichen. Und aus meiner Sicht ist die Mannschaft da gefordert und auch der Trainerstab irgendwas zu finden. Und das ist keine neue, also kann auch eine neue Standardvariante sein. Aber ich finde, wir müssen in irgendeiner Form offensiv auch noch was finden. Und klar, jetzt ruhen alle Hoffnungen auf Saka wahrscheinlich. Letzte Woche waren wir hier in Ødegaard. Wenn es gut läuft, spielen Saka, Ødegaard, Eze die nächsten Wochen zusammen. Kai Havertz wird es wahrscheinlich nicht machen. Wäre jetzt aus meiner Sicht sozusagen die vierte Person des Quartetts, die da sehr gut reinpassen würde. Aber wenn wir Saka, Ødegaard, Eze fit kriegen und fit halten, wäre das immerhin schon mal besser als diese Kombination Martinelli, Madueke, Gyökeres vorne, weil die kreiert ja gar nichts. Aber wir haben halt auch wirklich das Pech mit den Verletzungen, also die Havertz-Verletzung sinnbildlich. Er wäre jetzt aus meiner Sicht in den nächsten Wochen wirklich gebraucht worden und zusammen mit Ødegaard, Saka, Eze eigentlich die vier Spieler, von denen ich in der Kombination am ehesten noch erwarten würde, dass sie irgendwas Besonderes mal machen und auch ja Spielfreude offensiv mehr zustande kriegen als ein Punkt 5 Expected Goals. Aber klappt halt wieder nicht. Also Havertz, ich weiß jetzt nicht, was der genaue Stand ist, aber Mittwoch und Fulham auf alle Fälle raus und ja, im Fall der Fälle sagt man halt, dann versuchen wir ihn fit zu haben für West Ham, Burnley, Crystal Palace.
Ja, ohne Frage. Also ich glaube, Es ist so oder so anhand oder am Trainer.
Ja, wir haben ja auch nicht die Kombination, die eingespielt sind. Also diese Kombination Eze, Ödegaard, Saka, die wollen wir ja haben, aber sie ist jetzt auch eigentlich mehr Hoffnung, als dass wir den Beweis hätten, dass sie gut funktioniert.
Ja, ich glaube schon, dass sie funktionieren würde. Einfach aufgrund der Qualität der Spieler und auch Ödegaard und Saka, das ist schon eine Kombination gewesen, die sehr gut harmonierte, die einfach eine Zusammenspiel entwickelt hat über die Jahre. Was jetzt halt lange nicht möglich war. Das Trainerteam muss natürlich trotz alledem versuchen, irgendwelche neuen Impulse zu setzen, neue Ideen zu haben. Ich finde zum Beispiel die Eckenvariante war ja ein neues Element. Man mag jetzt vielleicht wieder drauf schimpfen, dass es ein Standard ist, obwohl ich es nicht als klassischen Standard einkategorisieren würde im Sinne von rein auf einen großen Spieler und Kopfball technisch sich durchsetzen oder den zweiten Ball verwerten. Aber man hat ja ganz klar gesehen, dass das Trainerteam an dieser Situation gearbeitet hat. Es waren ja 2-3 Ecken vorher, meine ich, wenn ich es richtig gezählt habe, bevor der Treffer halt fiel. Das heißt, man hat ja ähnliche Situationen immer gleich ausgespielt in der Annahme oder in der Vorbereitung, dass Newcastle dort irgendwo wahrscheinlich nicht gut positioniert ist oder dass es halt schwer ist, gegen sie eine Ecke in der klassischen Ausführung zu verwerten, also erfolgreich zu verwerten. Und ich glaube,
ja, Newcastle hat es auch nicht geschnallt nach 2 fehlgeleiteten Versuchen, ja, dass wir es vielleicht nochmal probieren.
Das kommt noch dazu. Also man muss halt auch schon sagen, das war wirklich auch sehr schlechtes Coaching auf der Seite Newcastles beziehungsweise des Abwehrverbunds von Newcastle, das nicht zu erkennen. Aber die grundsätzliche Ausrichtung zu sagen, wir machen da mal was anderes, wir machen das mal neu, finde ich, ist ja schon etwas, wo man dran sieht, dass das Trainerteam die ganze Zeit akribisch an der Einstellung der Mannschaft, an der Vorbereitung der Mannschaft auf die Stärken, Schwächen des Gegners arbeitet. Und das muss man so sehen. Ich finde auch beim Spiel gegen City am vergangenen Wochenende hat man ja auch gesehen, dass wir aus der Situation Liga-Pokal und der dortig gezeigten Strategie von City mit dem hohen Pressing gelernt haben. Da haben wir es ja auch besser gemacht, haben Antworten gehabt, haben uns nicht mehr in die Situation gebracht, wie sie damals war. Zumindest nicht in dem Umfang. Und ich finde, das muss man dem Trainerteam natürlich auch zugutehalten, dass auch trotzdem in der Phase der Saison eine Entwicklung oder ein Neuimpuls immer noch der Mannschaft auch gegeben werden kann.
Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich das, was wir in irgendeiner Form benötigen.
Es werden kleine Schritte sein. Ja. Ne?
Klar, die Standardstärke auf der einen Seite gepaart mit einer fast schon unerklärlichen Newcastle-Ignoranz, die kurzen Ecken zu verteidigen, aber umso besser. Klar, insofern war es ganz gut, dieses Element einzuführen, weil natürlich der Gegner sich jetzt nicht im Klaren darüber sein kann, spielen wir die Ecke kurz, spielen wir die Ecke lang, welche Optionen haben wir. Klar, aber es funktioniert halt auch nur, weil Eze in der Lage ist und sich traut, mal aufs Tor zu schießen. Und damit wäre ja schon mal in irgendeiner Form etwas gewonnen, wenn wir einfach mehr Torschüsse produzieren. Es können ja genug Leute Tore schießen. Diese Inside-Training-Videos machen mich derzeit immer wahnsinnig, wenn ich sehe, wie die da ihre Tore erzielen und dann schießt im Spiel keiner aufs Tor. Also es ist, ich verstehe es nicht. Aber gut, es wird in irgendeiner Form etwas zu finden sein, offensiv, was darüber hinausgeht, was wir gegen Newcastle angeboten haben. Es war aus meiner Sicht eher wieder ein Rückschritt im Vergleich zum City-Spiel, aber vielleicht sind die Umstände gerade so. Ja, was heißt das für die Liga an sich? Wir sind jetzt wieder vorne mit +3. Wir hatten ja in der letzten Episode das schon mal detaillierter aufgedröselt. Wer sich das nochmal anhören will, kann das machen im letzten Teil der Episode, im 337. Jetzt am Samstag dann gegen Fulham die potenzielle Möglichkeit, auf 6 Zähler Vorsprung zu stellen, bevor City dann am Montagabend bei Everton spielt. Ja, wir hatten gesagt, 5 Siege werden es auf alle Fälle in irgendeiner Form sein müssen. Ich denke, man wird ähnlich wie gegen Newcastle da auch dann rangehen müssen. Es bleibt aber bei meiner Erkenntnis, dass die Leistung wie gegen Newcastle, glaube ich, gegen Fulham nicht reicht. Die kommen halt mit einem Sieg gegen Aston Villa in die Partie und letztendlich haben die nichts zu verlieren und können immer noch um einen Europapokalplatz spielen. Also eine sehr undankbare Situation, finde ich, für uns. normalerweise ist ein Spiel gegen Fulham 3-4 Spieltage vor Schluss immer auch so eine Sache, die sind im gesicherten Mittelfeld und es geht um nichts. Haben wir diese Saison nicht, leider.
Haben wir nicht. Aber wie gesagt, ich finde, danach kannst du oder darauf kannst du einfach nicht mehr in der Perspektive schauen. Ob eine Mannschaft jetzt gerade vielleicht einen guten Lauf hat, ob sie noch irgendwas spielt oder nicht, mag alles sein, ist unterm Strich völlig egal. Deine Ausgangssituation ist ganz klar. Die Spiele müssen gewonnen werden. So. Ob der Gegner jetzt besser oder schlechter ist, mag vielleicht auf dem Papier eine andere Einschätzung nach sich ziehen, aber bei Newcastle hätte man jetzt gesagt, sie sind irgendwie schlechter. Aber trotzdem wird es nicht überzeugend gespielt. Also von daher muss einfach unterm Strich das Ergebnis zählen. Und ich glaube, sich vorher jetzt darüber Gedanken zu machen, ist der jetzt gut, ist der jetzt schlecht, wird zu nichts führen. Es muss einfach am Ende der Sieg her. Und da musst du einfach auf deine eigene Performance gucken. Und wenn die stimmt, dann kannst du auch gegen Fulham zu Hause gewinnen. Und du musst auch gegen Fulham zu Hause gewinnen, wenn du Meister werden willst. Auch wenn sie momentan vielleicht in einer guten Form sind. Aber das ist einfach ein Fakt. Genauso wie City bei Burnley gewinnen musste. Auch das ist im Endeffekt einfach eine ganz klare Sache gewesen, auch wenn es vom Ergebnis her nicht so aussah. Aber unterm Strich gesehen, sie mussten dahin, mussten gewinnen, haben sie getan. Also das ist halt meines Erachtens mittlerweile gegnerunabhängig.
Ja, sowieso. Ich meine, das ist klar, wir müssen das Spiel gewinnen, von daher die Frage stellt sich grundsätzlich nicht. Deswegen, ich wollte nur sagen, dass Fulham mit einer anderen Ausgangslage in dieses Spiel geht als Newcastle beispielsweise. Und ich glaube, dass wir da nochmal in irgendeiner Form drauf entsprechend reagieren werden müssen. Aber das ist, wie gesagt, sehr weite Zukunftsmusik, nämlich kommenden Samstag 18:30 Uhr. Vorher ist Champions League, Halbfinal-Hinspiel. Wir haben gerade im Vorlauf gesagt, wie toll ist es eigentlich, dass wir wieder über ein Halbfinal-Hinspiel in der Champions League sprechen können in diesem Podcast. Von daher glaube ich, muss man die Leistung der Mannschaft fernab aller, ich sage jetzt mal, Enttäuschungen, Rückschläge, die wir in dieser Saison schon hatten, an der Stelle nochmal positiv hervorheben und herausstreichen. Wir spielen um den Einzug ins Champions League-Finale. Jetzt am kommenden Mittwoch bei Atletico. Dann am Dienstag in einer Woche zu Hause und das sind zwei Spiele von einem Finale entfernt. Ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug anrechnen und ich hoffe sehr, dass wir uns viele Kräfte vom Samstag für den Mittwochabend aufgespart haben, weil ich denke, dadurch, dass wir zunächst auswärts spielen, sind wir eigentlich in einer ganz guten Position, uns eine vernünftige Ausgangslage fürs Rückspiel zu machen. Und das ist natürlich etwas, was wir waren zwar im Halbfinale in der letzten Saison, aber das Rückspiel zu Hause zu haben vor den eigenen Fans hatten wir ja gegen Paris nicht. Ich denke, das ist nochmal ein besonderer Faktor, glaube ich, den die Mannschaft vielleicht auch mal braucht in dieser Saison jetzt, und den die Fans auch verdient haben. Deswegen sollte der Mittwoch aus meiner Sicht im Zeichen stehen, gute Ausgangslage schaffen, gegen einen sehr undankbaren Gegner, trotz aller Formschwäche, die Atletico auch in der Liga hat. Du hast sie am Wochenende gesehen, Gegnerbeobachtung gemacht. Mhm. Ist ja jetzt nur ein Spiel gewesen, aber man hat ja auch schon ein bisschen was gesehen in dieser Saison, weil wir sie in der Ligaphase schon mal hatten. Es ist nicht mehr das Atletico von früher, aber ich finde, sie haben einen entscheidenden Vorteil, den wir halt nicht haben. Sie haben diese Europapokalerfahrung irgendwie noch ein bisschen mehr. Also ich finde, Atletico ist so diese typische K.O.-Duell-Mannschaft.
Ja, und sie haben Möglichkeit, Spieler zu schonen. Ne? Also insbesondere vor diesen Champions-League-Partien haben sie das ja auch schon gegen Barcelona getan. Und das ist natürlich ein Vorteil. Aber andererseits hast du recht, sie sind nicht mehr diese Mannschaft, die defensiv so unfassbar stabil steht, dass du sie gar nicht knacken kannst. Das sind sie definitiv.
Nur wir haben 4 Tore geschossen in der Liga, in der Ligaphase.
Genau, das sind sie definitiv nicht mehr. Und das muss man ganz klar so sehen. Und ich glaube, ich bin da auch bei dir. Es wird wichtig sein, dass man Mittwoch entsprechend wirklich gut steht. Da ein Ergebnis mit nach Hause nimmt, mit dem man alles offen lässt, mit dem man nicht gezwungen ist, extremst hinterher zu rennen, an all solche Sachen. Und das wird, glaube ich, auch oben auf der Agenda sein von Mikel Arteta, obwohl er trotzdem, glaube ich, einen Ansatz wählen wird, wo er trotzdem vorne Nadelstiche setzen kann. Also wenn es einigermaßen zulässt, würde ich schon fast darauf wetten, dass Saka startet. Bei Eze werden wir es sehen, wissen wir nicht. Er hat gesagt, bei ihm ist alles okay, aber das hat er ja schon mal gesagt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bevor er dann irgendwie insbesondere das Liga-Pokalfinale nicht spielen konnte. Aber das wird man jetzt sehen. Aber wir haben genug Potenzial, auch da bei Atletico zu bestehen, nicht nur defensiv, sondern gegebenenfalls auch mit einem Nadelstich, so wie wir es bei Sporting gemacht haben oder auch in Leverkusen kurz vor Schluss, in der Art und Weise, dass wir mit einer guten Ausgangsposition zurück nach London kommen.
Klar, wir haben in dieser Champions-League-Saison und auch in der vergangenen gezeigt, dass wir auswärts bestehen können. Ich glaube aber, dass es hilfreich sein kann, offensiv auch in gewisser Weise Risiko zu gehen und auch ein Tor zu erzielen. Also ich finde, wenn du mit einem Tor auswärts zurückkommst, selbst wenn es diese Auswärtstorregel nicht mehr gibt, sollte aus meiner Sicht auch schon das Ziel sein. Also da jetzt irgendwie auf ein 0-0 spielen und irgendwie hinten mauern, denke ich, sollte nicht der Ansatz sein. Also zu viel Vorsicht auch nicht. Ich finde, da ist eigentlich das Hinspiel bei Sporting ein ganz guter Gradmesser, wie wir es dann ja auch geschafft haben, durch unser Spiel den Gegner halt auch müde zu machen. Also wir sollten Atletico auch schon beschäftigen. Ich denke, das wird elementar sein. Dann ist genau damit die Frage so ein bisschen, wie macht man es aufstellungstechnisch? Ich denke auch, Saka wird starten. Er muss aus meiner Sicht starten. Und selbst wenn die Kraft nur für 60 oder 65 Minuten reicht, da wäre mir jetzt fast lieber, dass er eine Stunde spielt, um auch ein bisschen Spielpraxis zu kriegen für den Samstag und den Dienstag darauf. Und im Fall der Fälle kann man dann ihn ersetzen durch Madueke oder meinetwegen Martinelli. Ansonsten glaube ich, wird er nicht groß irgendwas verändern zu der Elf, die am Samstag gespielt hat. Gyökeres wird vorne spielen müssen wegen dem Ausfall von Havertz. Und sollte Eze nicht fit sein, dann denke ich, wird Trossard auf die linke Seite gehen. Weil ich bei Trossard mir auch nicht im Klaren bin darüber, warum er momentan so wenig Einsatzzeit kriegt. Also es ist da auch ein körperliches Problem. Also Formschwäche an sich kann es nicht sein. Dürften viele vorne nicht spielen. Aber es ist schon offensichtlich, dass er keine Einsatzzeit kriegt, trotz im Kader. Aber vielleicht wäre das mal wieder ein Spiel für ihn. Und Martinelli könnte man dann von der Bank nochmal bringen. So würde ich, glaube ich, in irgendeiner Form vorgehen.
Naja, man setzt wieder auf diese Martinelli, ist im Europapokal gut, Situation.
Wenn er von der Bank kommt.
Naja, wollte gerade sagen. Trossard ist tatsächlich die Frage, warum das so ist, weil klar, Formschwach ist ja ohne Frage, aber gegen Newcastle hat man auch überlegt, warum hat er Martinelli gebracht, aber dann konnte ich das noch nachvollziehen, vielleicht aufgrund der defensiven mehr Stabilität von Martinelli als Trossard.
Aber ich finde, Trossard kann auch wunderbar zurückarbeiten. Es ist dann komische Situation. Ansonsten, ja, wie gesagt, Timber ist ja definitiv nicht mit dabei. Dann die Frage, Eze, die ja oder nein, also wenn er fit ist, sollte er natürlich spielen. Wenn es in irgendeiner Form Restrisiko gibt, würde ich sagen, okay, gut, bitte nicht. Dann sollte er fürs Wochenende und für den Dienstag geschont werden. Ja. Dann lastet aber sozusagen die Hürde für Kreativität sehr stark auf Ødegaard und Saka. Das ist dann in gewisser Weise auch klar, aber wie gesagt, die haben es ja halt auch schon mal gezeigt. Ne?
Ja. Also das wäre dann halt so, aber das ist in der Saison schon so oft gewesen, dass verschiedene Spieler die offensive Bürde halt irgendwo alleine fast tragen mussten. Das müssten sie dann halt, schaffen. Und Ødegaard ist ja natürlich auch der zentrale Zehner Kreativspieler, der sowas halt auch machen kann. Und das willst du anderes machen, als zu schauen, wenn Eze nicht kann, dass du die Kreativität dann an der Stelle versuchst zu bündeln. Ne? Also ich bin bei dir, wenn Eze noch einigermaßen Restzweifel hat, dann muss man mit Blick auf die kommenden anstehenden Partien, auch das Rückspiel in der Champions League Halbfinale, gucken, dass man ihn wahrscheinlich eher dann nicht bringt. Ne? Und ich glaube, da muss man auch Vernunft erstmal walten lassen mit der Aussicht auf die dann jetzt noch anstehenden wichtigen Partien.
Gut, was können wir von Atletico erwarten? Ist ja auch so eine Sache. Gehen die voll all in? Sagen, okay, gut, wir müssen uns irgendwie hier die bestmögliche Situation rausspielen. Oder was sie ja gegen Barcelona gemacht haben, ich habe das nochmal in der Zusammenfassung ein bisschen gesehen, da hatte man schon gedacht, okay, gut, vielleicht ein bisschen übermütig gewesen. Machen sie diesen Fehler nochmal? Oder sind sie auch eher bedacht, in Kontrolle zu sein, um sich dann gegebenenfalls auch auf ein Rückspiel zu verlassen, dahingehend, dass sie jetzt sagen, ja, okay, gut, mit unserer Konterstärke, mit unserer Dynamik können wir halt auch 1-2 Tore in London schießen. Könnte auch ein sehr enges, müdes 0-0 vielleicht werden, aber aus meiner Sicht dürfte das für uns nicht das Ziel sein, weil ich finde, wir sollten schon auch deutlich machen und zeigen fürs Gefühl, dass wir Tore schießen können gegen Atletico. Also haben wir ja schon gemacht und
Jörg hat auch 2 schon gegen sie geschossen. Auch nicht zu unterschätzen, die Thematik. Also ich glaube nicht.
Ja, und vor allen Dingen, wir haben auch gegen spanische Mannschaften eine gute Bilanz in der Champions League. Ich glaube, 7 Siege am Stück. Also das kann man fürs Gefühl alles mitnehmen.
Ich glaube nicht, dass wir von Atletico erwarten können, dass sie extrem vorsichtig sind. Also sie werden, glaube ich, schon alleine durch das Stadion und die Fans sehr gepusht werden. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass die Situation sehr aufgeheizt sein wird, dass man erstmal auch selber versuchen muss, da durch eine sehr hitzige Anfangsphase zu kommen. Wie sich das dann im weiteren Spiel entwickelt, müsste man halt sehen, je nachdem, wie wir auch die Akzente setzen können. Aber die Anfangsphase wird geprägt sein, glaube ich, durch schon immensen offensiven Druck. Also ich glaube nicht, dass Atletico da einfach so die Bälle von links nach rechts schiebt und versucht, irgendwie die ganze Sache auf Kontrolle ausgelegt zu gestalten. Das ist, glaube ich, auch völlig normal, wenn du gegen Atletico spielst, dass du in solche Drucksituationen kommst. Und da musst du dann eben in dem Moment diese gute Struktur beibehalten, kühlen Kopf. Ne? Ich denke auch, Arteta wird auch solche Spiele wie gegen Real Madrid aus dem letzten Jahr nochmal vorkramen, wo wir ja auch in Hin- und Rückspiel es einfach unfassbar gut gemacht haben und auch gezeigt haben, dass wir auswärts in solchen Partien bestehen können. Und das werden Ansätze und Maßstäbe sein, an denen die Mannschaft dann anknüpfen muss.
Ein paar offene Positionen noch. Rechts hinten in der Kette, White oder Mosquera in Abwesenheit von Timber?
Boah, das ist eine gute Frage. Also ich könnte mir vorstellen, dass er mit der Erfahrung von White geht. Aber Mosquera
kennt die Liga.
Kennt
Spanien.
Kennt Spanien. Schwere Sache. Also ich bin mit beiden Sachen okay. Also ich hätte.
Aber es ist besser wäre Timber.
Ja, ohne Frage. Timber ist ein Spieler, der uns in der ganzen Situation jetzt auch unfassbar abgeht. Ne? Also er ist jetzt nicht nur qualitativ ein sehr, sehr guter Spieler, sondern ich glaube, er ist auch ein Leader im Team. Er ist jemand, der Übersicht bewahrt. Er ist jemand, der auch mal so Situationen hinten mit Ruhe rausspielen kann und eben nicht gerade den Druck dann zu sehr absorbiert. Also das ist halt einfach ein Verlust, den wir momentan zu kompensieren haben, der extrem bitter ist und jetzt in dem Fall einfach mal auf der anderen Seite des Spielfeldes, den wir aber auch merken, weil er auch im Übergangsspiel in den Offensivbereich sehr, sehr wichtig ist und da auch immer gut Akzente setzt. Also das ist eine ganz schwierige Situation. Ne? Wir müssen auch mal überlegen, Calafiori ist jetzt zurück. Wie agieren wir da? Wo bringen wir ihn da rein? Ich habe mir auch Spaß gesehen irgendwie. Ich weiß nicht, ob es Spaß war oder zumindest sehr ernst gemeint. Man sollte ihn doch als Mittelstürmer aufstellen. Die Qualitäten hätte er ja. Er könnte den Ball gut halten, wäre ja auch relativ groß. Dürfte jetzt nicht für 90 Minuten sein, aber fand ich dann durchaus eine witzige Option.
Ja, aus meiner Sicht vielleicht was für Samstag gegen Fulham, um Tincapier kann dann die beiden Champions-League-Spiele spielen. Ich denke, er wird mit White gehen, wenn er Saka davor hat. Also die Kombination Ja, bei White, Saka spricht er für Ben White auf rechts. Wir werden es sehen. Ja, wie gesagt, Halbfinale Champions League hat man nicht so häufig in der Vereinshistorie. Deswegen sollte man den Abend so oder so genießen. 21 Uhr ist Einstoß. Mittwochabend bei The Zone, bevor das Rückspiel dann am Dienstag bei Amazon gezeigt wird. Ja, kommt gerne in die Hangouts-Gruppe Mittwochabend zum Diskutieren und Chatten über das Spiel. Samstag dann 18:30 gegen Fulham und zu Beginn der nächsten Woche gucken wir auf alles zurück und blicken dann natürlich auch voraus auf unser Halbfinal-Rückspiel am Dienstag 5. Mai ist es, dann gegen Atletico. Also volles Programm in den nächsten Wochen. Schließen wir jetzt aber erstmal die Episode 338. Wie immer, danke fürs Hören, fürs Bewerten auf den Podcast-Plattformen und. Danke für die Treue. Wir hören uns in der nächsten Woche und hoffentlich mit vielen guten Berichten und Erlebnissen aus den vergangenen Tagen dann. Bis dahin.
Macht's gut. Ciao.